Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze.
Ja, hallo Carsten, ich grüße dich diesmal aus Miami. Letzte Woche war es ja aus New York, heute aus Miami. Ich hoffe, dass mit der Tonqualität funktioniert. Ansonsten, wenn der Ton nicht ganz so gut ist, bitte ich das bei unseren Zuschauern oder Zuhörern vielmehr zu entschuldigen. Aber wir müssen hier über Handy arbeiten, vom Apartment aus. Und ich weiß ja nicht, wie gut die Verbindung ist.
Ja, die bekannten First World Problems. Die Tonqualität ist zu schlecht, weil man in Miami nur ein Handy dabei hat. Aber gut, ich würde sagen, es ist viel passiert. Ja, wir nehmen erst donnerstags auf. Sorry an alle, diese Episode kam etwas verspätet. Da Dienstag und gestern, ja, da hat es zeitlich nicht gepasst. Wie gesagt, die Zeitverschiebung spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und deshalb hat es nicht so gepasst. Ich überlege aber gerade, wir hatten am Wochenende ein Event. Ich habe aber ehrlich gesagt schon, Kevin Lee gegen Rafael dos Anjos. Genau, das hatten wir am Wochenende. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal damit an, oder?
Ja, gerne.
Hast du es dir angeschaut?
Ich habe es mir angeschaut, ja. Ich habe allerdings nicht alle Kämpfe gesehen. Den Hauptkampf habe ich gesehen. Aber ansonsten konnte ich mir leider nicht alle Kämpfe anschauen.
Ich bin ehrlich, ich habe mir auch nur das Main Event angeschaut. Einfach aus dem Grund, dass mich hat ja ein Zuschauer angeschrieben und hat gesagt, er würde sich wünschen, dass wir über alle Kämpfe reden. Aber ich schaue ja selber auch nur die Kämpfe, die mich als Fan interessieren. Wir sind ja im Endeffekt alles nur UFC-Fans. Ich schaue wirklich die Kämpfe, die mich halt interessieren. Und da hat mich tatsächlich nur das Main Event interessiert. Rafael dos Anjos gegen Kevin Lee. Neil Magny ist ja ausgefallen, weil er von der USADA gecatcht wurde.
Mal wieder einer auf der Liste.
Ja. Und ich muss wirklich sagen, Kevin Lee war in der ersten Runde ja richtig gut. Viele sagen, ich habe mal auf Twitter geschaut, was so der Tenor war, und viele sagen, ja, RDA hat ihn zerstört und so weiter. Aber Kevin Lee war doch wirklich sehr, sehr stark in der ersten Runde. RDA natürlich auch. Und Dos Anjos hatte einfach diese konstante Leistung. Kevin Lee ist irgendwann mal abgefallen einfach.
Ja, so habe ich das auch gesehen. Es war dann auf einmal ein wirklicher Einbruch bei ihm zu erkennen. Ich weiß nicht, ob es ein konditionelles Problem war oder ein mentales Problem, weil ich fand auch dann, als er zur Aufgabe gezwungen wurde, da war nicht mehr allzu viel Gegenwehr. Also der Rafael ist da relativ schnell in die Submission reingekommen, fand ich. Anscheinend war der Kevin Lee da wirklich schon ausgebrannt, einfach platt.
Er hat ja auch wirklich viel für den Takedown geschustert in der ersten Runde, auch weiterhin, auch in der vierten. Er hat sich diese Submission ja eingefangen, weil er wirklich diesen Takedown unbedingt wollte. Und da hat Dos Anjos einfach gut gekontert. Und schade für Kevin Lee, ist jetzt seine zweite Niederlage in Folge. Vorher hat er gegen Elia Quinta verloren. Schön aber für Dos Anjos, der ja zuletzt gegen Usman und Covington verloren hat, der jetzt wieder auf der Siegesstraße ist. Und obwohl er gegen einen starken Wrestler gekämpft hat, gewinnen konnte. Das heißt, der hat sich da schon wirklich Gedanken gemacht nach den Niederlagen gegen Covington und Usman. Mensch, wie verteidigt er sich jetzt wirklich gut gegen einen guten Ringer? Und Kevin Lee ist ein guter Ringer, der ist ernstzunehmend, der ist legitim und RDA sah super aus.
Ja, ich war auch überrascht, dass er mit Submission gewinnt. Ich hätte eher dann damit gerechnet, dass er doch mit einem Kick oder mit einem Punch gewinnt, aber so einen starken Ringer wie Kevin Lee so zu besiegen, war schon beeindruckend.
Auf jeden Fall. Wir hatten am Wochenende noch ein weiteres Event, und zwar am Freitag, da lief One. Sage Northcutt gab sein Debüt bei One und wurde ja mal richtig, richtig böse ausgenockt nach 30 Sekunden, ne?
Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Wir müssen da unbedingt drüber reden, da hast du vollkommen recht. Ein spektakulärer K.O. Und der Kampf hat ja nicht lange gedauert.
Ja.
Aber in der Kürze des Kampfes so viele Fehler zu machen, boah, das tut mir in der Seele weh. Ich verstehe dann auch den Trainer, den Coach in der Ecke nicht, wie er sowas zulassen kann. War das Überheblichkeit? War das jugendlicher Leichtsinn? Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Also um das kurz wiederzugeben, du hast es ja gesehen, mit runterhängenden Händen vor seinem Gegner rumzutänzeln, dann sieht er, sieht man, wie der Cosmo Alexander sein Gegner ihm schon den Weg abschneidet. Ja, also der Northcutt hat sich auf der Außenbahn bewegt, mit dem Rücken zu den Ringseilen. Und man hat schon erkannt, wie der Cosmo ihm den Weg abschneidet. Und er versucht da rumzutänzeln und rumzusteppen und hat die Hände unten. Und ich muss doch da schon als Trainer erkennen, der Gegner versucht den Weg abzuschneiden. Da kommt gleich was. Da kommt eine Technik. Das sehe ich doch als Kampfsportler. Also ich sitze da vorm Fernseher oder vorm Computer, wie auch immer. Und drehe durch, wenn ich sowas sehe. Und dann hat er die Hände unten baumeln und verlässt sich da auf seine Schnelligkeit. Aber hey, das ist Vollkontakt. Das sind keine Leichtkontakt- oder Punktstoppkämpfe, wie er sie in der Vergangenheit schon zahlreich gemacht hat. Und dann fängt er sich so ein Ding ein. Also brutal, brutal.
Der große Unterschied ist natürlich auch, der Cosmo Alexandre, der ist halt erfahren im Ring und Sage Northcutt null. Sage Northcutt kommt ja von der UFC, die haben im Oktagon gekämpft. Und jetzt hat er mal einen MMA-Kampf, es war nämlich ein MMA-Kampf, im Ring gehabt und ich denke, sowas macht auch mega viel aus.
Na, das macht weniger aus. Letztendlich bewegst du dich ja gleich. Ob er jetzt die Ringseile im Hintergrund gehabt hätte oder den Käfig, von der Bewegung her ist das Gleiche. Aber ich kann nicht auf diese Art und Weise rumtänzeln, rumsteppen und dann dem Gegner in die Schlaghand reinlaufen. Vor allem, wenn man sich die vergangenen Kämpfe von dem Cosmo Alexander anschaut. Der hat gegen die besten Kick- und Thai-Boxer gekämpft. Das ist ein richtig harter Hund, der schlagen kann, der einstecken kann. Der Typ hat schon alles durch. Der ist selber schon mega bös K.O. gegangen. Der hat selber schon heftig ausgeteilt. Das heißt, es ist ein richtig etablierter Kämpfer. Und dann so laienhaft gegen den anzutreten, oh, das tut mir in der Seele weh, weil ich bin ja ein Fan von Northcutt. Ich finde ihn ja super. Er ist ein toller Typ, ja, ein Modellathlet. Und nur man merkt immer mehr, dass er vielleicht doch für den Vollkontaktkampf vielleicht doch nicht so geeignet ist.
Man hat ja nach dem Kampf gesehen, was passiert ist. 8 Knochenbrüche. Also im Endeffekt hat er geschrieben 8 Frakturen. Ich bin ehrlich, ich bin kein Mediziner. Ich habe mir noch nie einen Knochen gebrochen in meinem Leben. Ich weiß nicht, gibt es einen Unterschied zwischen einer Fraktur und einem Knochenbruch? Ich meine, das Gesicht ist ja voll mit dünnen und kleinen Knochen. Das Gesicht ist ja von der Anatomie her ganz anders als zum Beispiel dein Arm. Wenn du dir deinen Arm brichst, ist klar, okay, da ist so ein fettes Ding durch. Aber im Gesicht, da hast du ja ganz kleine Plättchen und so weiter. Da wurde 9 Stunden lang operiert. Das Sage. Und hat heute
Ja, also.
übrigens einen Post rausgelassen, dass er immer noch im Krankenhaus liegt, in Singapur.
Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, in meiner Kampfsportzeit, die jetzt auch schon über 25 Jahre läuft, dass ich erlebt habe, dass einer so viele Knochenbrüche im Gesicht hatte. Also, ein Kieferbruch, ein zweifacher Kieferbruch, habe ich alles schon erlebt. Nasenbeinbruch und, und. Aber so viele Brüche im Gesicht, also. Laienhaft würde man ja sagen, die Seite, wo der Schlag eingetroffen ist oder eingeschlagen ist, die war ja komplett zertrümmert.
Das kann sein. Er hat ein Bild gepostet,
sah
aber.
schon mega aus. Also man hat ja dieses Röntgenbild
Ja,
gesehen.
genau.
Boah, da wird einem schon übel.
Ich wollte aber gerade sagen, ich habe das Röntgenbild gesehen und ich wusste gar nicht, was da jetzt anders sein soll.
Doch, doch, das hat man schon gesehen. Wenn man sich das in Ruhe anschaut und ein bisschen vergrößert, dann sieht man das schon deutlich, wo da die gebrochenen Knochen sind, die kaputten Teile sind. Das ist schon echt übel. Und ich frage mich jetzt natürlich, wie lang wird das dauern, bis das richtig verheilt ist und wie verarbeitet er das im Kopf?
Ich frage mich eher, was hat One vor? Weil in meinen Augen, was One eigentlich möchte, wäre, sie holen sich die UFC-Stars und bauen sie auf. Und da passt es einfach nicht rein, wenn ein Sage Northcutt mit 8 Knochenbrüchen K.O. gehauen wurde, wenn ein Eddie Alvarez K.O. gehauen wurde und fast blind ging. Also, die UFC-Stars haben es mega schwer, aber diese Stars braucht One doch eigentlich. Sie wollen ja diesen westlichen Markt erschließen. Und das schafft man nicht, indem man die Leute aus dem Westen alle K.O. gehen lässt. Und klar, also ich persönlich denke einfach, und ich denke, da stimmen mir viele zu, das ist auch nicht böse gemeint, aber One braucht nun mal solche Leute wie Sage Northcutt. Weil wenn es da eine Fightcard voll mit Asiaten gibt, das schaut sich ja keiner gerne an. Ne? Also, weil wir da nicht diesen Bezug dazu haben. Ne? Die Asiaten schauen sich es gerne an. Aber genau aus dem Grund schauen die Asiaten auch nicht so viel UFC. Einfach weil dort die Asiaten fehlen. Und für uns fehlt bei One einfach die UFC, da fehlen die UFC-Stars.
Da fehlt die Verbindung, da hast du vollkommen recht, Carsten, zu 100%. Und auch für die asiatischen Fans sind ausländische Kämpfer sehr interessant. Man hat es ja in der Vergangenheit erlebt, immer wenn Ausländer nach Asien gegangen sind, waren die mega populär da. Nicht
Ja.
erst seit Bob Sapp, wieder dieser große Fabian oder andere wie Alistair Overeem und Mirko Krokop, und man könnte Hunderte aufzählen, das sind Megastars gewesen in Asien, die tolles Geld da verdient haben. Das heißt, die Asiaten freuen sich natürlich auch darüber. Und es war von One schon ein schlauer Schachzug, diese Leute zu holen. Nur die ärgern sich jetzt die Krätze an bald. Ich kann mir vorstellen, der Präsident von One sitzt zu Hause und reißt sich die Haare aus, sofern er noch welche hat. Ich meine, Dana White hat ja auch nicht mehr so viele.
Ah,
Aber das ist natürlich echt ärgerlich, wenn du drei Topstars holst und die sofort auf die Fresse bekommen, auf gut Deutsch. Ich wähle absichtlich diese primitive Wortwahl, weil man kann es nicht besser beschreiben. Die haben richtig aufs Maul bekommen. Das waren keine
ja.
Niederlagen, wo man sagen kann, ja, der hat mal verloren, sondern die sind richtig, richtig gedemütigt worden. Sowohl der Eddie als auch jetzt der Sage.
Na, außer der Demetrius, der hat die UFC-Welt dann doch ziemlich gut vertreten. Aber wie
Gott
gesagt,
sei Dank.
Eddie Alvarez, er ging fast blind mit seinem Auge. Sage Northcutt wurde 9 Stunden lang operiert. Also die haben kein gutes Debüt. Und klar, One hat da mit Cosmo Alexandre, die haben Sage Northcutt auch ein richtiges Biest vor die Nase gesetzt. Ne? Klar, die haben da
Ja,
kein Fallobst kämpfen lassen.
das war wirklich ein Debakel. Ich meine, du musst dir überlegen, beide Kämpfer, die jetzt verloren haben, haben super abgeliefert in der UFC, haben gegen die Besten gekämpft, haben mal verloren, haben mal gewonnen, alles okay. Aber jetzt bei One sind sie richtig zerstört worden. Die sind ja beide ja, krankenhausreif geschlagen worden, die sind beide ausgelöscht worden. Also, das wirft kein gutes Licht auf die teilweise arrogante UFC.
Ich meine, Eddie Alvarez war ja sogar UFC-Champion. Er hat
Ja,
damals gegen
Wahnsinn.
Dos Anjos seinen Titel gewonnen, gegen McGregor dann wieder verloren. Ja, gut, Sage Northcutt, der war nie einer der Besten, er war immer einer der meistgehyptesten. Der hat eine Mega-Reichweite, auch weil er einfach diese Ausstrahlung hat. Er sieht einfach aus wie der geborene Sohn von Ivan Drago. Er erinnert mich, also in Creed 2 hätte er auch locker als der Sohn von Ivan Drago mitspielen können. Und der hat natürlich eine Hammer-Ausstrahlung, sein Körper unfassbar athletisch. Ne, gar
Ein
keine
toller
Frage.
Typ, der Wahnsinnsbewegungen drauf hat.
Ja.
Aber mein Trainer hat immer zu mir gesagt, wenn ich so stylisch gekämpft habe, er sagt, willst du gut aussehen oder willst du effektiv kämpfen? Und bei ihm sehe ich das gleiche Problem. Ich sehe noch nicht seine Effektivität in seinem Kampfstil. Ich befürchte, er ist komplett überbewertet und er wird im MMA keine Karriere haben.
Ich meine, er steht ja 4:0, meine ich, im Leichtgewicht der UFC, ne? Also, die UFC hat ja keine schlechten Kämpfer. Wer bei der UFC ist, der ist ein legitim guter Kämpfer. Im Welterweight hatte er so seine Probleme. Da steht er 1:2, meine ich.
Ja, aber er hat nicht das gehalten, was man sich versprochen hat. Es ist doch nochmal was anderes,
Ja.
sich dann in so einem harten Business auseinanderzusetzen. Ich meine, eine schöne Technik, ein gutes Aussehen, ein durchtrainierter Körper ist eine Sache, aber hier hat man es halt nochmal mit wirklichen Kampfschweinen zu tun, die teilweise ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, außer sich durchkämpfen, sowohl im Leben als auch im Ring oder im Käfig. Und da wird es halt schwierig. Da geht es manchmal auch nicht einfach nur darum, schön zu kämpfen oder tolle Techniken zu haben, einen mega Spagat zu können oder einen Vorwärts-Rückwärts-Flip, wie auch immer, sondern hier geht es halt wirklich zur Sache. Und dann siehst du halt, wer diese Straßenschläger-Mentalität hat, diesen Überlebenstrieb und wer halt eher so verwöhnt wurde durch seine Kampfsportlaufbahn. Ja?
Ja, aber ich meine, vielleicht was ja gut sein kann, dass er einfach zu früh gepusht wurde. Wir haben das im
Ja.
Fußball so oft, diese Fußballjuwelen, diese Jugendstars. Wow, mit 18 ist er zu Real und so weiter. Und dann hat er nicht
Ja.
abgeliefert, weil der Druck und die Erwartung einfach
Ja.
zu hoch waren. Im Fußball hat man das ganz, ganz, ganz oft, also relativ oft, sage ich mal. Und Sage Northcutt erscheint mir da genauso, bloß eben im MMA.
Vollkommen richtig. Auch das sehe ich genauso. Ich habe den jetzt stark kritisiert, aber ich muss ihn jetzt auch mal in Schutz nehmen, weil dieser Druck, der da aufgebaut wird, dieses Business am Laufen zu halten und dann dem Stand zu halten, abzuliefern, wie du schon sagst, der hat ja auch keine Gurken gekämpft. Da gibt es jetzt auch keine schlechten Leute. Also das ist wirklich schon ja, eine Riesenhausnummer. Und das ist, als würde eine Mannschaft gegen Bayern München spielen. Da gibst du alles, da bist du motiviert, da weißt du, ey, ich habe nichts zu verlieren, die Bayern sind die Superstars, also Vollgas nach vorne. Und das ist natürlich auch für einen Kämpfer, für einen Gegner, für so eine Top-Mannschaft, wie auch immer, wirklich schwer, einfach schwer, sich immer, immer, immer wieder beweisen zu müssen.
Ja. Aber reden wir mal über. Ja, Mist. Mir fällt gerade auf, 2:38 steht ja gar nicht als nächstes an. Als nächstes steht ja die UFC Fight Night in Stockholm an. Das wird auch mega geil in meinen Augen. Also, das wird ein Event, da freue ich mich richtig drauf. Stockholm, da wäre ich mal früher dran gewesen. Wäre eigentlich sogar eine Option gewesen, hinzugehen. Na, das
Ja, ist
wusste
ja
ich
nicht so
auch.
weit weg.
Ja. Aber. Jetzt schaue ich es halt von daheim aus an. Wir haben im Main Event, es sind wirklich geile Kämpfe. Und zwar die drei besten Kämpfe, die mir am besten gefallen. Main Event, Gustafsson gegen Anthony Smith. Co-Main, Volkan Özdemir gegen Ilir Latifi. Und der dritte Kampf, der mich sehr interessiert, ist Jimmy Manuwa gegen Alexander Rakic.
Ja, es sind drei super spannende Kämpfe, gerade aus europäischer Sicht natürlich.
So,
Man hat da.
ganz kurz, sorry. In
Ja.
den Prelims kämpft übrigens Nick Hein. Wollte ich auch noch erwähnt haben.
Also gerade aus europäischer Sicht sehr, sehr interessante Kämpfe, sehr wichtige Kämpfe für das europäische MMA, dass da halt die Leute nachkommen. Ja, Gustafsson brauchen wir nicht drüber zu reden. Er wird hier zeigen müssen, ob er noch der Alte ist, nachdem er jetzt meiner Meinung nach sich relativ schlecht verkauft hat in seinem letzten Kampf gegen John Jones, muss er das jetzt erstmal wieder richten.
Aber ich denke, man hat doch schon einen ganz großen Unterschied gesehen bei Jones gegen Gustafsson und Jones gegen Anthony Smith. Also ich habe schon das Gefühl, dass Gustafsson die eindeutig höhere Herausforderung für John Jones war als Anthony Smith.
Na, ich war von beiden enttäuscht. Was heißt enttäuscht? Ich meine,
Ja, ich
sie haben
meine, das
gegen
hat man ja
den
erwartet.
Besten der Welt
Ja.
gekämpft. Aber ich hab wirklich Hoffnung gehabt, dass Gustafsson den John Jones besiegen kann. Weil der erste Kampf, den er gemacht hat, das war ja ein Hammer-Fight von ihm. Also genial, genial, was er da abgeliefert hat. Und beim zweiten Kampf habe ich weder diese Genialität gesehen, noch habe ich diese Schnelligkeit und Präzision gesehen. Noch habe ich die Motivation gesehen. Also dann da verloren hat gegen John Jones, das war irgendwie, hat er da ausgebrannt gewirkt. Ich hoffe, er ist das nicht.
Ich meine, er war ja auch lange verletzt. Ne?
Ja, ist halt ein Problem. Wie gesagt, ist jetzt gar nicht böse gemeint von mir. Man kennt ja die Geschichte einzelner Kämpfer nicht zu 100%, aber
Ja.
ich kann nachvollziehen, wie stark so eine Verletzung einen Kämpfer zurückwerfen kann. Und dann an alte Zeiten wieder anzuknüpfen, das ist so immens schwer, sowohl körperlich als auch mental. Deswegen ist es gar nicht böse gemeint, wenn ich jetzt sage, er hat da nicht die Leistung bringen können wie im ersten Kampf.
Kommen wir mal zu Özdemir gegen Ilir Latifi. Volkan Özdemir, der hat mich beeindruckt gegen Dominic Reyes, hat dann verloren, für viele umstritten. Und viele meinten, Özdemir wäre der wahre Gewinner. Ilir Latifi, meine ich, hat zuletzt gegen Corey Anderson gekämpft und hat dort anfangs ziemlich gut ausgesehen, danach aber ganz schlecht, weil ihm sehr, sehr schnell die Ausdauer weg war, einfach. Es wird auch ein spannender Kampf, für beide geht es um viel. Volkan hat jetzt zwei Niederlagen in Folge. Einmal gegen Daniel Cormier, klar. Moment, drei Niederlagen in Folge. Einmal
Oh, drei schon.
gegen Daniel Cormier, dann einmal gegen Anthony Smith und dann gegen Dominic Reyes.
Ja, der muss gewinnen. Also auch da ist ein immenser Druck auf ihm und Latifi ist nicht zu unterschätzen.
Latifi ist ein richtig guter Kämpfer.
Ja,
Richtig gut.
nicht zu unterschätzen.
Und genau, er hat jetzt zuletzt bei UFC 232, genau, also Jones vs. Smith, bei dem Event hat er gegen Corey Anderson durch Decision verloren. Wie gesagt, ihm ging sehr, sehr, sehr schnell die Ausdauer aus. Und auf diesen Kampf freue ich mich aber am meisten, und zwar Jimmy Manuwa gegen Alexander Rakic. Denn wenn Alexander Rakic hier gewinnt, dann ist er in den Top 15. Und das wäre super geil, weil Alexander Rakic kommt aus Österreich. Endlich wieder mal einer aus dem deutschsprachigen Raum, der uns in den Top 15 dann vertritt. Also gut, uns Deutsche nicht, aber die Österreicher. Ein wirklich mega starker Kämpfer. Kann man nicht sagen. Er hat zuletzt gegen Devin Clark durch TKO gewonnen und steht allgemein, Moment, wo ist hier sein Rekord? Er steht 12 zu 1. 11 zu 1, sorry, 11 zu 1.
Schon
Also
eine Hausnummer.
ein legitimer, guter Kämpfer, kommt aus Wien, tritt gegen Jimmy Manuwa an. Auch einer, der Hammer K.O.-Power hinter den Fäusten hat.
Oh
Ne?
ja, der
Also.
ist auf alle Fälle gefährlich, weil er halt mit einem einzelnen Schlag praktisch jeden Gegner ausnocken kann.
Ja.
Es wird nicht einfach, aber ich denke machbar, weil insgesamt von allen Fähigkeiten her würde ich den Kämpfer aus Wien doch das größere Potenzial zutrauen.
Meine, Jimmy Manuwa hat ja auch drei Niederlagen in Folge. Gegen Volkan, gegen Jan Blachowicz und gegen Thiago Santos. Den Kampf habe ich sogar live gesehen. Aber gut, ich erwähne das mittlerweile öfter als Henry Cejudo seine Goldmedaille, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich denke, ja, nee, ich denke, Jimmy Manuwa, boah, also mit einer vierten Niederlage in Folge wird es halt echt schwer aussehen, sage ich mal so. Alexander Rakic ist hungrig, der will in die Top 15, der will in die Rangliste. Und da hätte ich richtig Bock drauf, ihn gewinnen zu sehen.
Es wird auf alle Fälle spannend und ich freue mich auf das Event. Also es sind, wie gesagt, drei Kämpfe, die mich mega interessieren und das sollten unsere Zuhörer auf keinen Fall verpassen am Wochenende.
Nick Hein kämpft übrigens, wie gesagt, auch in den Prelims. Freut mich eigentlich immer, Nick Hein zu sehen. Ein guter, solider deutscher Kämpfer. Geht hier, meine ich, auch genau mit zwei Niederlagen in den Raum, in den Kampf. Hat zuletzt im Juli 2018 gegen Hadzovic verloren. Hadzovic steht auch auf der Fightcard. Also ganz, ganz spannende Fightcard, vor allem für uns Europäer. Wir haben einen Österreicher, wir haben einen Deutschen. Boah, das ist doch mega geil. Mega geil in meinen Augen. Wird höchstwahrscheinlich auch zu einer richtig angenehmen Uhrzeit laufen. Ich denke mal, 20 Uhr oder so fängt bestimmt die Maincard an. Ist natürlich eine richtig sexy Uhrzeit.
Ja, muss man sich mal nicht den Wecker stellen oder die Nacht um die Ohren schlagen. Also ich denke schon, dass da viele, viele Deutsche auch zuschauen werden. Denke
Tatsächlich,
schon.
19 Uhr startet die Maincard.
Ja.
Das ist ja mega geil. Ne? Kann man sich nicht
Perfekt.
beklagen.
Ja, haben wir sonst noch ein Thema, über das wir sprechen müssen?
Puh, was gibt's denn noch? Das Problem ist, es sind schon so viele Tage vergangen seit dem letzten Podcast. Es ist bestimmt noch irgendwas passiert. Ja, mir fällt ehrlich gesagt, mir fällt es aber gar nicht ein. Was man sagen kann, Zubaira Tukugov und Aboubakar Nurmagomedov, die ja eigentlich gesperrt waren bis zum Oktober hin. Ihre Sperre wurde um 35 Tage verkürzt. Deshalb dürfen sie jetzt theoretisch bei UFC 242 kämpfen. Was wiederum bedeutet, das war ja Khabibs Anforderung. Khabib hat gesagt, er
Ja.
wird nicht kämpfen, bevor die anderen noch gesperrt sind. Jetzt sind sie nicht mehr gesperrt zum Zeitpunkt von UFC 242 in Abu Dhabi.
Welch Wunder, welch Wunder.
Ja, ein ganz großes Wunder, was die Nevada State Athletic Commission uns da beschert hat. Dieselbe Commission, die John Jones seine Strafe auch nicht so hoch ausfallen lassen hat.
Also ich
Ha.
also kommt man sich da nicht verarscht vor? Dieses ganze dumme Geschwätz, was da gemacht wird, von Pikogramm und Strafen verkürzen und dies und das, also das ist doch ein
Ja,
Eierkopfverein, ist
stimmt,
das
die
doch.
Nevada ist ja auch die mit den Pikograms, meine ich sogar.
Ja, ist doch Bullshit. Weißt, das ist ja genauso wie, Ja, so ein bisschen schwanger. Ja, entweder bin ich gedopt oder ich bin nicht gedopt. Entweder ich bin schwanger oder ich bin nicht schwanger. Aber ich kann noch nicht sagen, ja, er hat da so ein Pikogramm Stoff hat er drin, dann halte ich doch gleich meine Fresse und sage, da ist nichts. Bums, aus die Maus.
Ja.
Aber nein, da wird gesagt, ja, wir haben ein bisschen was gefunden. Also was ist das denn für ein Schwachsinn, Leute? Haltet doch's Maul. Und
Aber
jetzt sprechen Sie irgendwelche Sperren aus für Khabibs Teamkollegen da und Habib, Babi, Khabib meckert und ja, jetzt ist die Sperre aufgehoben. Also Leute, hört doch auf mit der
nee,
Scheiße,
stopp,
entspannt
stopp,
euch.
stopp, stopp. Nicht aufgehoben,
Verkürzt.
nicht aufgehoben.
Verkürzt.
Verkürzt um 35 Tage.
Ja, warum?
Ja,
Warum haben
wir
Sie
wissen doch alle,
irgendwo.
wir wissen doch alle, warum. Wir wissen doch alle, warum.
Ja, aber das ist doch Heuchelei. Das ist doch bei John Jones ist es Heuchelei, bei denen ist es Heuchelei. Dann sollen sie doch ihren Scheißladen zumachen in Nevada. Echt, ein Schwachsinn, wenn ich das sehe da, ehrlich.
Matthias, Achtung, achte auf deinen Blutdruck.
Ja, der geht schon wieder hoch hier, ehrlich.
Ich bin ehrlich, ich find's gut. Ich find's gut, so kriegen wir in Abu Dhabi Khabib gegen Poirier. Ist doch geil.
Ach, du denkst wieder nur an die Klicks.
Nee. Also.
Doch.
Nee, aber.
Nein, du hast natürlich recht. Klar wollen wir in Abu Dhabi Top-Kämpfe sehen und die Scheichs werden schon ihr Nötiges dafür tun,
Ja,
dass da die
eben.
Top-Leute hinkommen.
Eben. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass die UFC nach Abu Dhabi kommt. Ich meine, zweimal waren sie schon mal da. Ich bin mir nicht sicher. Und Khabib als Main Event in Abu Dhabi, das wird
Ja,
natürlich abgehen wie noch
ist ein
was.
Muss, ist ein Muss. Also.
Eben, es geht, eine Fightcard in Abu Dhabi ohne Khabib auf der im Main Event wird wenig Sinn machen. Und ich glaube, wir werden dort auch wahrscheinlich Zubaira sehen, der ja eigentlich, da bin ich auch gespannt, was dazu kommt, weil Dana White hat damals gesagt, alle, die McGregor da attackiert haben im Oktagon, wenn sie UFC-Kämpfer sind, werden sie niemals in der UFC kämpfen. Zubaira war einer davon, Abubakar war auch einer, der wurde zuerst von McGregor geschlagen, da auf dem Käfig, die Szenen kennen wir ja. Danach hat er unten, als sie wieder im Cage waren, danach hat er zurückgeschlagen. Ich bin mal gespannt. Ich denke, beide werden kämpfen. Abubakar wird ja schon seit einiger Zeit gemunkelt, dass er zur UFC wechselt. Er hat letztes Jahr bei der PFL gekämpft. Und ich bin mal gespannt, ob die beiden dort kämpfen werden. Ich denke auch, wir werden Islam Makhachev sehen. Ich denke, es wird vollgepackt. Khalid Taha, der deutsche Kämpfer, der wird auch bei UFC 242 kämpfen. Khalid Taha hat letztens erst einen Kampf gehabt. So hat er ganz beeindruckend durch K.O. gewonnen. Und ja, ich denke, Abu Dhabi, ja, das ist ja klar, was wir da für eine Maincard sehen werden. Aber es sind geile Kämpfe, geile Kämpfer vor allem auch. Khabib, ein Kampf von Khabib ist immer ein Highlight. Und bringt wahrscheinlich auch immer Klicks.
Aber bis September haben wir noch ein bisschen Zeit und davor haben wir noch einige geile Events, also warten wir noch ein bisschen ab und
Jawohl.
freuen uns jetzt erstmal auf das Wochenende.
Eben.
Und ich würde sagen, damit können wir den heutigen Podcast auch schon etwas verkürzt schließen.
Ich wollte noch kurz sagen, also, ja, jetzt haben wir uns ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Und zwar, Stockholm läuft ja nicht jetzt am Samstag, sondern nächste Woche Samstag. Und bis dahin nehmen wir noch eine Episode auf.
Ach, stimmt, bis dahin nehmen wir natürlich noch eine Episode auf.
Ja.
Stimmt, dieses Wochenende, also sprich übermorgen, heute ist Donnerstag, ne?
Ja. Da haben
Ist
wir
ja überhaupt
nichts.
nichts.
Nee.
Gar nichts.
Nee. Also morgen, heute auf morgen läuft PFL. Das werde ich mir reinziehen. Aber sonst diese Woche nichts. Aber dann haben wir Stockholm. Die Woche darauf haben wir endlich UFC 238. Darauf habe ich schon mega Bock. Mega, mega Bock. Henry Cejudo gegen Marlon Moraes. Valentina Shevchenko gegen Jessica Eye. Und Tony Ferguson gegen Donald Cowboy Cerrone. Darauf habe ich Bock.
Ja, mega, mega. Aber da werden wir nächste Woche drüber reden.
Oder halt übernächste wahrscheinlich, ne?
Oder so, wie auch immer.
Ja. Also, Matze, ich wünsche dir jetzt schon mal einen guten Heimflug.
Dankeschön.
Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, lieben
Und
gern und hier schon mal die Entschuldigung für unsere Zuhörer, dass der Podcast ein bisschen kürzer ausgefallen ist und nicht ganz so informativ war. Aber nächste Woche werden wir uns dann deutlich steigern und wieder abliefern.
auf jeden Fall. Also dann, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal von mir, Matze. Dir gehört das Schlusswort.
Auf Wiedersehen, meine Lieben. Und wie gesagt, dranbleiben, Podcast hören, YouTube-Kanäle abonnieren. Und ja, ihr wisst ja, diese ganze Schleichwerbung zum Schluss kennt ihr ja mittlerweile auswendig. Bis bald. Ciao.